Von A wie ambulant bis Z wie Zeitarbeit.
Das ist der Pflegetalk mit PKM. Dein Pflegepodcast mit und für die Pflege.
Wir sind Anna,
Nina
und Marie.
Und zusammen machen wir die Stimmen der Pflege lauter. Let's talk!
Herzlich willkommen beim Pflegetalk mit PKM, heute mit dem Thema Digitalisierung in der Pflege. Wir haben heute einen Gast im Haus, und zwar Jan Grinneisen. Hallo Jan.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Jan ist für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, Leiter der Digitalisierung bei der Deutschen Fachpflege. Und die Deutsche Fachpflege ist einer der bundesweit größten Anbieter für Intensivpflege, aber halt auch für Alten- und Krankenpflege und hat über 380 Standorte in Deutschland. Jan selber beschäftigt sich unter anderem mit Themen wie Telemedizin oder bei Früherkennungen durch KI zum Beispiel auch und konzipiert den Einsatz neuer digitaler Tools in den Pflegealltag. Außerdem übernimmt er die Prozessleitung von der Pilotphase bis hin zur Implementierung. Hast du da noch Ergänzungen, Jan?
Die Frage überfordert mich jetzt direkt zu Beginn. zu dem Job gehört einiges mehr. Das sind die schönen Sachen. Ich sage immer gerne, in der Digitalisierung machen wir ja zwei Sachen. Das eine ist das, was vorne an der Pflege passiert. Das hast du schon gesagt. Telemedizin, Früherkennung, die spannenden Sachen. Was natürlich dazu kommt, sind auch immer die ganzen Sachen, die im Backoffice passieren. Also hinten dran, ob das jetzt Freigabeprozesse sind, Prozessautomatisierung etc. Darüber wollen wir heute aber nicht reden. Ich glaube, das ist nicht so spannend.
Okay. Danke dir.
Ich denke auch. Magst du uns denn mal verraten, welche digitalen Tools ihr bereits einsetzt?
Gerne. Also digital ist immer relativ. Als ich angefangen habe in der Branche, also ich bin jetzt seit circa 15 Jahren im Berufsleben, angefangen in der Unternehmensberatung, immer in der Digitalisierung, habe lange Einzelhandel betreut. Also wenn ihr bei IKEA mal Click und Collect nutzt, da war ich mit in dem Projekt, oder Magenta 1 habe ich mal mit Telekom unterstützt, solche Sachen. Und dann durch die Pflege einen kompletten Wechsel. Und was mir immer noch nachhängt, ist Digitalisierung. Mein Drucker geht nicht. Oder du schickst mir eine E-Mail, das ist ja auch digital. Das ist aber ja nicht das, wovon wir sprechen. Sondern was wir machen wollen, ist ja wirklich etwas Neues entwickeln, was auch einen Mehrwert bringt. Und das auch gleich, jetzt haue ich mal die ganzen Phrasen raus, die Digitalisierung, die wir machen in der Firma, wo ich auch selber für stehe, ist nicht dafür da, um digital zu sein. Also digital ist nicht gut, um digital zu sein, sondern nur, wenn es einen Mehrwert bringt. Ich gab vor 10 Jahren immer die Idee eines papierlosen Büros. Kennt ihr jemanden, der keinen Notizzettel hat? Gibt es wenige.
Ich.
Das stimmt. Wir haben das hier, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich weit durchdigitalisiert.
Das hat unser Chef uns ausgetrieben, als wir hier angefangen haben.
Aber ihr habt oben in der Küche Fotos hängen, ja. Ausgedruckt.
Das
nicht
stimmt.
Im digitalen Bilderrahmen. Es gibt ein paar Sachen, die sind in meinem Papier schön. Und die Geburtstagskarte, dafür wird er auch kein Tablet verschicken.
Oder Moderationskarten.
Punkt. Ja. Zu offensichtlich. Richtig. Also wenn wir etwas digitalisieren, dann damit es einen Mehrwert bringt. Das heißt aber nicht krampfhaft, alles muss digitalisiert werden. Was nutzen wir an Tools? Und jetzt wirklich im Fokus auf das, was sehr, sehr dicht an der Pflege ist. Das ist natürlich absolutes Hygienekriterium, Dokumentation. Pflegedoku, und jeder in der Pflege oder nah an der Pflege weiß, es geht nicht ohne Dokumentation. Jeder kennt noch die schönen A3- und A4-Bögen zum Ausfüllen in der Pflege, in welcher Versorgungsform. Das ist mittlerweile ein Hygienestandard, dass man einfach das digital hat. Das heißt, ein Tablet, egal mit welcher Softwarelösung, wir arbeiten mit zwei verschiedenen da, und die haben halt eben dann eine digitale Dokumentation. Das ist immer gerne das, was ich als Fundament bezeichne, weil damit habe ich eine Informationsgrundlage. Darauf kann ich dann spannende Sachen machen. Und dann, was in der Pflege dann darauf zum Beispiel aufbaut, ist das, was wir gerade angesprochen haben, vielleicht was gerade sehr wichtig ist, Telemedizin. Wie kriege ich, wir haben wunderbar ausgebildetes und geschultes Personal vor Ort. Das ist auch eine Sache, die niemals digitalisiert wird. Also ein Roboter wird die Pflege nicht abnehmen, er kann sie unterstützen, kommen auch gleich bestimmt noch drauf. Wir haben aber dazu, können wir sie unterstützen mit Fachkräften. Das ist zum Beispiel uns in der deutschen Fachpflege, das FMB-Team, also unser Fachteam medizinische Behandlungspflege mit hauptsächlich Atmungstherapeuten. Wie bekomme ich die im Not- und Zwischenfall oder auch geplant auf die Entfernung vor Ort, ohne dass sie permanent im Auto sitzen? Da spielt die Telemedizin mit rein. Und dann auch noch das Thema, das ist das nächste Spannende, das ist Früherkennung. Wo die Pflegekraft und der Klient selber es nicht erkennt, wie können wir das unterstützen? Typisches Beispiel ist eine Sepsis. Eine Sepsis bahnt sich 1 bis 2 Tage, was Studien zeigen, an, bevor sie akut wird oder kritisch. Wie können wir sie jetzt erkennen, damit wir die Behandlung vorher einrichten können? Und das spielt auch wieder alles zusammen. Denn in dem Moment, wo ich eine Diagnose bekomme oder eine Frühwarnung bekomme, will ich ja auch, ich sage immer, interventionsfähig sein als Behandler, also als Pflegedienst. Da kommt die Telemedizin wieder rein. Das sind die spannenden digitalen Themen. Ich will jetzt nicht auf die Partner und die Unternehmen eingehen, aber das Spannendste, was wir haben, ist wirklich Telemedizin. Das Spannendste ist Frühwarnerkennung. Und ich glaube, was da noch mit reinkommt, ist das ganze Informationserfassung, also IoT-Geräte, das sind Smartwatches etc., die da mit reinkommen. Was ein bisschen in der Zukunft ist, woran wir gerade arbeiten, wahrscheinlich, wenn ich das nächste Mal bei euch bin, sind Roboter verschiedener Formen. Das sind zum einen Roboter, die in der eigentlichen Pflege unterstützen, aber hauptsächlich im sozialen und emotionalen Kontext. Mhm. Das ist jetzt weniger spannend für den Intensivbereich, ist aber für die Seniorenpflege sehr, sehr spannend.
Ja, so gibt es auch gerade hier in der Region Hannover. Wird auch gerade getestet, ja. Haben wir auch gerade gelesen. Spannend.
Genau.
Alles klar. Gut. Also, du hast eben gerade sehr gut erzählt, was ihr bereits an digitalen Tools in welchen Bereichen nutzt. Mich würde jetzt mal interessieren, da du ja an einer recht großen Holding arbeitest, da ist es natürlich vielleicht immer was anderes, diese Prozesse zu etablieren, als zum Beispiel bei einem kleinen Pflegedienst. Was waren denn da vielleicht so große Herausforderungen? Was hat gut geklappt und was sind vielleicht so Punkte, wo es vielleicht auch noch so ein bisschen hakt?
Guter Punkt. Also was häufig gerne gesehen wird, ein Produkt, was digital ist. Etwas, was man vielleicht noch greifen kann. Nehmen wir einen Roboter. Wenn ich jetzt den schönsten Roboter mit der schönsten KI habe und er hat sogar einen Internetanschluss und ich stelle ihn in die Pflege, dann wird nichts passieren. Der funktioniert nicht. Weil das Ganze, was dranhängt, also der organisatorische Wechsel, der Wandel, der kulturelle Wandel, der ist halt wichtig. Und der ist auch die größte Herausforderung, aber nicht nur in der Pflege, in jedem Unternehmen. Also ich glaube, wir als Hannoveraner müssen hier gar nicht weit gehen. Die Conti ist ja nicht weit weg von hier. Ich glaube, da einen Änderungsprozess einzuführen, ist manchmal auch nicht leicht, wie bei vielen anderen Unternehmen. Es ist immer eine Sache der Akzeptanz. Also weil letztendlich muss man sagen, die Pflege funktioniert vor Ort bei uns gut, sehr gut. Zeigen auch immer die Noten vom medizinischen Dienst. Wir sind sehr gut in der Pflege. Das heißt, ich kann nicht einer Pflegekraft sagen, ich weiß, wie du deinen Job besser machen kannst mit digitalen Hilfsmitteln. Nehmen wir die Telemedizin. Zu sagen, hey, du kannst dich nicht um den Patienten kümmern vor Ort, du brauchst Unterstützung vom medizinischen Fachteam und dafür hast du die Telemedizin. Das ist nicht richtig, das wäre auch nicht fair und das sorgt natürlich auch nicht für Akzeptanz. Sondern die Fragestellung ist immer, was kann ich tun aus dieser Zentralfunktion mit meinem Team, damit ich die Pflege unterstützen kann, damit sie ihren Job, den sie sehr gut machen, noch ein bisschen besser machen können. Und das ist erstmal diese Akzeptanz. Und ich glaube, Pflegekräfte sind gebeutelt, was die Dokumentation angeht. Das kennen Sie zur Genüge.
Ja, das Thema haben wir auch noch.
Aber wenn ich Ihnen jetzt noch eine zweite, dritte, vierte und fünfte App gebe, wo ich was dokumentieren muss, nehmen wir das Thema Frühwarnsystem. Das basiert, gehen wir vielleicht noch im Detail darauf ein, auf Vitalwerten, die gemessen und dann im Vergleich zu Normwerten gesetzt werden. Wenn ich einer Pflegekraft sage, du hast noch ein extra Formular, was du ausfüllen musst, oder eine weitere Online-Maske, wo du es einträgst, habe ich die Akzeptanz verloren. Das heißt, das eine ist immer der Grund, warum wir es machen, ist sehr wichtig, dass man das vernünftig rüberbringt. Klassiker im Change-Prozess. Dann die Usability. Und ich sage immer, was die Pflege überlebt an Usability, ist eine gute Lösung, weil die finden jeglichen Fehler da drin, an den man nicht denkt.
Ja,
ja. Ja. Und dann ist es natürlich immer eine Sache, wie bringt man das in den Standardablauf mit ein? Also wenn es wirklich einen Mehrwert schafft, wie bringt man das damit rein? Nehmen wir wieder die Telemedizin als Beispiel. Eine Pflegekraft, die ihren Klienten über Jahre schon gut betreut, braucht den vielleicht gar nicht, die Telemedizin. Also muss sie ja auch einen Mehrwert haben. Das heißt einfach manchmal diese Gewissheit, sich vielleicht im Nachtdienst rückversichern zu können bei jemandem, der in dem einen Bereich erfahrener ist. Dafür ist die Telemedizin da. Und das ist dann ein Mehrwert, der auch für die Pflegekraft und damit auch für den Klienten vor Ort geschaffen wird.
Also einfach eine extra Hilfestellung sozusagen und eine extra Sicherheit auch nochmal für die Pflegekraft, dass sie nicht alleine ist sozusagen.
Genau. Das heißt, man kann die besten Lösungen haben. Es hilft natürlich nichts, wenn die Leute vor Ort es nicht verwenden wollen. Und da kann ich anders als vielleicht im Großkonzern, wo ich 500 Leute im Meetingraum setze und sage, ihr nutzt das jetzt bitte. Ist das was anderes bei, ihr habt schon die Anzahl unserer Standorte gesagt, bei fast 400 Standorten alle abzuholen, dann auch noch durch den Dienstwechsel. Mhm. Das ist natürlich eine andere Herausforderung. Ja.
Dann gibt es ja wahrscheinlich auch je nach Dienst. Also der eine Dienst nimmt es vielleicht besser an, der andere ist dann eher so skeptisch und nutzt es nicht. Wie ist das, wenn quasi die verschiedenen Standorte das unterschiedlich annehmen? Man möchte ja eigentlich, dass holdingweit wahrscheinlich alle so den gleichen Standard haben.
Ja, wieder Telemedizin. Wenn ich das per Gießkanne ausbreite in der Republik und ich sage, ihr müsst das bitte mit eurem Hausarzt nutzen und der Hausarzt sitzt im gleichen Gebäude eine Etage höher, dann ist das Nonsens. Ja, dann ist es sehr schön. Dann könnte ich bei mir in der Statistik sagen, juhu, wir haben noch einen Pflegedienst, der mit Telemedizin ausgestattet ist. Es bringt mir da aber schlichtweg nichts. Also deswegen ist das sehr, sehr individuell. Immer. Ich glaube, was dabei grundsätzlich recht wichtig ist, Standards zu setzen. Und nehmen wir unser medizinisches Behandlungsteam. Die betreuen mehrere Pflegedienste. Ich will natürlich, dass sie, egal welchen unserer Pflegedienste sie betreuen, die gleiche technische Grundlage haben, damit sie es auch nutzen. Deswegen werden wir uns auf eine Telemedizinlösung fokussieren. Gerade im Auswahlprozess, welche das sein wird, aber es wird am Ende eine sein, die bundesweit genutzt wird. Sie wird in manchen sehr, sehr viel genutzt, in anderen weniger. Wir haben Atmungstherapeuten und Therapeutinnen, die sich wunderbar freuen, weil sie freitags Homeoffice-Tag machen können. Auch das ist spannend, weil sie jetzt endlich mal die Möglichkeit haben, am Freitag alle Klienten nochmal zu visitieren, ohne rauszufahren, was einfach von der Wegstrecke nicht möglich wäre, und damit dann Freitag mal zu Hause sein können. Und die Klienten gehen nochmal besser ins Wochenende rein, was ein super spannender Punkt ist zum Beispiel. Aber auch nur da, wo es notwendig ist.
Ja, das andere macht ja auch gar keinen Sinn, ne?
Ja.
Hat die Akzeptanz dann auch viel mit dem Alter zu tun der Pflegekräfte? Also beobachtet ihr das auch, dass eher die älteren Pflegekräfte ein Problem damit haben, mit Digitalisierung allgemein oder digitalen Tools, die dann eingeführt werden?
Kommt auf das Tool drauf an. Also nehmen wir die Pflegedoku als solche. Da habe ich manchmal das Gefühl, je mehr Erfahrung jemand in der Pflegebranche hat, desto weniger Lust hat er auf noch ein Papier. Also da ist die Akzeptanz gut. Je komplexer eine Lösung ist, sind wir bei der Usability wieder, desto schwieriger. Und es sind dann manchmal schon solche simplen, grundlegende Sachen wie, wenn wir mit iPads arbeiten, wie entsperre ich das denn?
Ja, da kenne ich tatsächlich eine passende Anekdote zu, weil tatsächlich hatte ich genau so ein Interview ja mit einer älteren Pflegekraft mal. Und die hat genau das erzählt. Sie hat eine gute Einweisung bekommen in das Tool an sich und konnte das bedienen. Aber hat dann privat, glaube ich, ein Samsung-Handy gehabt und hatte dann im Dienst quasi ein Apple-Tablet und ist dann daran gescheitert, dass genau dann, wie mache ich, wie bediene ich hier, welche Funktion ist wo, genau das, was du gerade meinst. Ne? Ja. Obwohl sie eigentlich recht technikaffin war mit ihrem eigenen Handy, war das Tablet dann doch zu viel.
Ich hatte das mal im Krankenhaus mit einer Pneumologin, die uns per Telemedizin auch zur Verfügung steht. Und dann sagte Jan, komm doch mal vorbei, ich kann ja nicht übers Kliniknetz rein, ich muss das irgendwie mit meinem Handy koppeln. Dann fährt man auch da nochmal hin und macht einen mobilen Hotspot an und dann eine Woche später klingelte das Jan, zu Hause geht mir im WLAN auch nicht, kannst du da nicht mal was machen? Das ist dann schon mal sehr amüsant. Sie hatte eine wunderbare Schulung bekommen in die Telemedizinlösung, aber das dumm auch nicht. Das ist eine Herausforderung bei älteren Pflegekräften. Aber auch da wieder, wenn ich reinkomme und sage, guck mal, hier ist ein Stück Technologie, dann gibt es ein paar Jüngere, die sagen, will ich haben, weil Technik, Tablet ist cool in der Versorgung. Aber wenn ich wirklich einen Mehrwert dadurch generieren kann, also etwas, wofür ich kann, das will ich gerne nutzen. Und dann nehmen wir die digitale Doku, ist ein Beispiel, weil es wirklich die Arbeit einfacher macht. Dann ist die Akzeptanz sehr hoch, auch bei älteren Pflegekräften, meiner Meinung nach.
Weil du das gerade angesprochen hast, digitale Pflegedokumentation wird ja auch bei euch verwendet. Mhm. Wir haben dazu auch mal eine Umfrage gemacht, machen wir regelmäßig auf Instagram. Und 72% der Community verwendet auch die digitale Dokumentation und die brauchen da circa 1 bis 2 Stunden für, haben sie gesagt. Mhm. Aber sie haben es trotzdem auch noch in der Hinsicht kritisiert, dass es nicht die Zeitersparnis bringt, die sie sich davon erhofft haben. Was sind da eure Erfahrungen mit?
Ja, also ich glaube, in der perfekten Welt, wenn wir sie uns malen könnten, dann hätte man 0 Minuten oder Stunden für die Doku. Man würde aber trotzdem alles dokumentieren und erfassen. Das ist aber ein zweischneidiges Schwert. Nehmen wir mal das Thema IoT-Sensoren, eine Smartwatch. Die sind entsprechend zertifiziert, den Klienten ans Handgelenk tun und können die Vitalwerte automatisch messen. Wir können sie auch technisch automatisch dokumentieren. Und da kam eine ganz spannende Frage mal von einer Pflegekraft, wo wir es das erstmal pilotiert haben, kann ich dann eine Stunde später zum Dienst kommen? Weil meistens Dienstbeginn, Vitalwerterfassung, muss ich dann ja nicht machen. Und da war sehr viel Wahrheit in dieser Frage. Grundsätzlich, also wir nutzen das, um die Werte auch zu vergleichen. Aber wenn eine Pflegekraft gar nicht mehr in das Zimmer des Patienten muss, passiert auch weniger der klassischen Patientenbeobachtung, was man auch einfach sieht mit, ach, das sieht heute aber nicht gut aus oder wie geht es Ihnen denn? Das heißt, das auf Null fahren kann, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Übung sein, aber das zu unterstützen. Und deswegen, ja, es ist effizienter. Es gibt auch immer noch Lösungen, aber ich glaube, jeder, der mal eine SIS geschrieben hat und eine SIS dann nochmal reevaluiert hat und nochmal komplett neu abgeschrieben hat, ist über eine Copy-and-Paste-Funktion sehr glücklich in der Pflegedoku. Es ist so einfach, es sind die Kleinigkeiten. Spracheingaben machen die Sache auch nochmal einfacher, gerade wenn man auch sprachliche Herausforderungen hat, dann ist das auch eine schöne Sache. Es gibt aber auch eine gewisse Sorgfaltspflicht, meiner Meinung nach. Weniger Zeit, ja, wir werden das niemals auf Null bringen, meiner Meinung nach.
Bei der Spracheingabe wird es dann im Anschluss transkribiert? Also können das alle verwenden bei euch? Einfach einsprechen, die Dokumentation danach per App transkribieren lassen und dann überprüfen, hat die App das auch alles richtig transkribiert?
Nutzen wir noch nicht bundesweit, nutzen wir ausgewählt und wird auch gerne genutzt. Es ist aber auch immer eine Gewohnheitssache. Das ist immer ganz lustig, wenn wir über ein neues Feature sprechen. Das ist wie dieser Wechsel vom Papier aufs iPad. Genauso auch, wenn Leute das immer wieder machen und man macht dieses Feature zusätzlich dazu, dann werden viele wieder tippen, weil sie es gewohnt sind einfach. Mhm. Also wird genutzt, weil es aber nicht der Gamechanger bei uns.
Okay. Ist denn da eigentlich, du hast ja auch international viel Erfahrung, bemerkst du, dass es in Deutschland vor allem so ein bisschen langsamer vorangeht? Also ich meine, insgesamt geht es ja in Deutschland langsamer mit der Digitalisierung voran. Wir müssten ja schon viel weiter sein. Ja, wie erlebst du das? Hast du da vielleicht auch Vergleiche aus der Pflege?
Leider nein. Ich kenne es nur aus dem öffentlichen Dienst, also aus Ministerien, wo ich im Ausland gearbeitet habe mit Förderprogrammen. Es wird im Ausland teilweise mehr Geld draufgeschmissen, um das so zu sagen. Mein Gefühl ist nur in Deutschland oder im europäischen Kontext, dass wir teilweise sehr langsam sind, was die Zertifizierung angeht und die Freigaben. Das hält uns zurück. Aber unter uns gesprochen, wie gesagt, ich komme nicht aus der Pflegebranche, bin jetzt seit 3 Jahren bei der deutschen Fachpflege, vorher komplett andere Branchen. Es gibt noch viel zu tun, ohne dass uns das auffällt. Also es kann eine gute Ausrede sein, wir sind zu langsam, uns fehlt die Infrastruktur. Aber ich habe eher das Problem, dass mein WLAN mal nicht funktioniert, als dass ich keinen DSL-Anschluss habe. Ich habe eher das Problem, dass meine Telemedizin nicht ausgiebig genutzt wird, weil ich das Personal nicht geschult habe, als dass die Technologie noch nicht zertifiziert ist. Es könnte besser sein, es könnte schneller sein, gerade auch was das Thema Finanzierung und Förderung angeht. Aber es ist immer noch genug zu tun, als dass man jetzt sich darauf dann nur berufen könnte und zurücklehnt, meiner Meinung nach.
Du hast gerade schon von dir selber aus angesprochen. 2 potenzielle Fehlerquellen. Einmal das WLAN fällt aus. Und wie ist es dann in den WGs? Was macht ihr, wenn da quasi zum Beispiel, wenn man gerade die Dokumentation machen möchte, das WLAN spielt nicht mit? Was gibt's da für Lösungsansätze? Gerade wenn vielleicht ja im Team die Leute auch nicht wissen, wow, was machen wir jetzt? Wir haben alles schon ausprobiert, ausmachen hat nicht funktioniert. Gibt's da irgendwie eine Hotline oder jemanden, an den die sich wenden können?
Ja, da haben wir einen IT-Support für, ganz klassisch, der noch rausfährt. Notfalls kriegen sie dann am nächsten Tag einen kleinen Hotspot dahingestellt oder so fit ist meistens einer. Man ist ja selten so, dass jemand, also im Nachtdienst mal alleine da sitzt in der Dreier-WG in der Intensivversorgung, aber meistens ist irgendjemand da tagsüber, der dann sagt, komm her, wir machen mal einen Hotspot oder was. Das geht, die Daten werden ja so lange zwischengespeichert auf dem Gerät. Und was mir jetzt noch nicht passiert ist, dass man über 24 Stunden das nicht synchronisiert hat, weil das WLAN nicht ging und dann das Tablet in der Waschmaschine gelandet ist. Könnte passieren, ist mir aber noch nicht untergekommen.
Ist ja aber eigentlich auch ein extra Workload, so für die, gerade vielleicht für die Jüngeren, wenn die Älteren dann Probleme haben und dann sitzen da 2, 3 Leute in der WG und investieren dann halt vielleicht mal eine Stunde, um herauszufinden, was das Problem ist. Wie geht ihr damit um? Also, dass vielleicht auch Leute sagen so, boah, jetzt habe ich meiner Kollegin schon zum 3. Mal erklären müssen, wie das funktioniert. Gerade für die Jüngeren oder die Technikaffineren im Team ist das dann vielleicht ein bisschen extra Stress. Wie geht man damit um?
Kann ich dir wenig zu sagen, da müsstest du mal mit einer PDL zu sprechen, weil ich glaube, Pflegedienstleitungen kennen das, das ist Daily Business bei denen. Mhm. Grundsatz, rein organisatorisch bei uns gibt es einen IT-Support in allen unseren Unternehmensteilen, da meldet man sich dann, aber vieles, glaube ich, also es wird sehr, sehr viel passieren, einfach am Küchentisch oder im Aufenthaltsraum, wo Leute miteinander sprechen innerhalb der Pflege.
Man muss vielleicht auch für den Kontext sagen, gerade so in den Intensivpflege-WGs haben die Mitarbeiter ja eigentlich auch ein bisschen mehr Zeit, als wenn man zum Beispiel in einem vollbesetzten Altenheim oder Krankenhaus ist. Da ist natürlich der Stressfaktor dann wahrscheinlich nochmal größer, wenn dann was nicht funktioniert. Ne?
Genau, also ein 1-3er Schlüssel gibt einem meistens ein bisschen mehr Zeit dafür, das stimmt schon.
Wir haben ja schon so ein bisschen über Vorteile gesprochen, die ihr euch dadurch erhofft. Unter anderem vielleicht eventuell Zeitersparnis oder Prozesse einfacher und effizienter zu gestalten. Was sind noch so Vorteile, die ihr vielleicht so bemerkt habt, indem ihr das nach und nach implementiert habt, was euch das gebracht hat?
Also wir haben ein paar Grundsätze in der Firma. Und ich glaube, die gelten auch industrieweit. Alles, was wir machen an Digitalisierung, muss einen Mehrwert bringen. Mehrwert ist immer entweder für die Mitarbeitenden bei uns oder für die Klienten. Und es muss sich wirtschaftlich tragen. Das heißt, wir machen auch Sachen, die entweder wirtschaftlich positiv für uns als Firma sind oder nicht negativ. Also sprich, wir schmeißen kein Geld raus. Und deswegen mache ich das immer manchmal beim Thema Förderung. Es gibt viele Sachen, glaube ich, die auch für die Gesellschaft gut sind. Das ganze Thema Telematikinfrastruktur hat unglaublich viel Potenzial, wird zu wenig genutzt. Das ist eine Aufgabe meiner Meinung nach der Bundesrepublik, nicht der einzelnen Pflegedienste. Aber alles, was wir machen, soll ja einen Mehrwert liefern und es muss sich wirtschaftlich tragen. Das heißt, meistens in der Pflege geht es um nicht günstiger oder schneller, sondern um besser. Also Telemedizin macht die Versorgung besser, weil ich mehr Fachkräfte an den Patienten bekomme. Eine Früherkennung sorgt dafür, dass ich meine Hospitalisierungsrate reduzieren kann. Und das Ganze muss sich wirtschaftlich selber tragen. Das ist bei uns die Logik dahinter. Intern ist es etwas ganz anderes. Also wenn ich meine Reisekosten schneller freigeben will, dann ist es ein reiner Effizienzgedanke. Deswegen, also da muss man ganz, ganz stark unterscheiden. Aber Patientenwohl und Wohl der Mitarbeitenden ist immer Prio 1 bei Sachen, die wir extern direkt in der Pflege machen.
Bei der Auswahl der Tools, als ihr dann diese Ziele ja quasi effizient umsetzen wolltet, wurdet ihr da unabhängig beraten? Wie seid ihr da rangegangen? Es gibt ja teilweise in vielen Bereichen viel Auswahl, viel Konkurrenz. Wie habt ihr da entschieden, was ist das richtige Tool für uns?
Das Schöne ist immer, gerade wenn es um Software geht, man kann ja jedem Softwareanbieter sagen, was man für ein Problem hat. Und sie versprechen die Lösung. Also, ja. Sie können auch alle Weltfrieden programmieren, wenn man das in Software tun könnte. Das geht ja alles. Wir sind methodisch reingegangen über eine Customer Journey. Also wir haben uns einmal die Reise eines Klienten angeschaut, vom Beginn bis zum Ende, um dabei die Herausforderung rauszustellen. Also der Beginn war ein Unfall, Motorradunfall mit hohem Querschnitt. Typischer Weg bei uns in die Intensivversorgung. Dann der Weg durch die Klinik, gegebenenfalls durch die Reha. Dann der Moment, wo man mitgeteilt bekommt, man ist ewig auf Pflege angewiesen. Und es gibt die außerklinische Intensivpflege, kennen die meisten Menschen in Deutschland gar nicht, bis sie damit Kontakt haben. Dann der Weg, wie sieht der Pflegealltag bei uns aus? Also das normale Doing in der WG mit großer Pflege, Vitalwerterfassung, soziale Interaktion, Arztbesuch, Krankenhausbesuch etc. Und dann halt eben wieder bis zum Ausscheiden aus der Pflege, was dann entweder Heilung ist, eine andere Versorgung oder das Versterben am Ende. Das ist dann diese gesamte Journey. Die haben wir uns einmal angeguckt in Form von Interviews. Und am meisten Zeit hat man, das war mein Lerneffekt als Betriebswirt, wenn man sich abends in den Nachtdienst setzt und einfach die Nacht da bleibt, weil dann haben Pflegekräfte am meisten Zeit und sehr, sehr viel auch zu erzählen. Das war sehr spannend. Zugleich noch Interviews mit Patienten geführt. Und daraus ist halt eben ein riesiges Poster, 1,20 Meter mal, wir sind auf 16 Meter gekommen von der Länge geworden. Was sind die Schritte denn? Und was läuft nicht gut? Also wir sind bewusst reingegangen und gefragt, was nicht gut läuft. Um euch mal so ein Beispiel zu geben, geblisterte Medikamente wird relativ wenig verwendet, meines Wissens nach. Ein Blister kann eine Erleichterung sein, muss allerdings von der Pflegekraft gegengeprüft werden, wenn er ankommt. Die Apotheke, eine der BG, wo ich gerade für Interviews war, hat das dann angeliefert. Und es waren Medis dabei, die man nur von der Farbe unterscheiden konnte. Die Blister waren aber, weil das Material ausgegangen ist, nicht mehr durchsichtig, sondern orange. Ich kann sie auch nicht mal aufmachen, um reinzugucken. Und das ist so ein Dilemma. Das ist einfach etwas, wo man merkt, da ist schwierig. Und dann gehen wir noch mal einen Schritt davor, die Medikamentenbestellung. Worst case, ich brauche sofort was. Also fährt die Pflegekraft zum Arzt, holt das Rezept, fährt zur Apotheke, ist es nicht da, fährt wieder zurück in die Versorgung, fährt um 18 Uhr nochmal in die Apotheke, holt das ab und dann sind die Medis da. Auch dieser Prozess. Das sind Herausforderungen. Die haben wir aufgenommen und haben dann auf dieser Basis eine zweite Journey, die ist ein bisschen kürzer geworden, weil es ja einfacher wird, designt. Die hat eben gesagt, wie sollte es in Zukunft passieren? Und bleiben wir bei dem Beispiel der Medikation. Die Medikation wird online bestellt aus der Patientendoku. Und der Patientendoku ist ja meine Mediliste mitgeführt. Auf dieser Basis kann ich einfach online bestellen. Ich brauche so viel von dem Medikament und das wird entsprechend geliefert. Der ganze Prozess dahinter wird automatisiert. Das wäre eine Wunschvorstellung. So, und auf dieser Basis sind wir dann rausgegangen und haben ein klassisches Scouting gemacht. Da hatten wir auch eine externe Beratung, die uns auch für eine Phase unterstützt hat. Was gibt es denn an spannenden Lösungen und Startups dafür? Und dabei sind wir dann zum Beispiel auf Made Meds at Your Doorstep gestoßen, mit dem wir zusammenarbeiten, die uns genau diesen Prozess abnehmen. Die machen nichts weiter, als einen Online-Shop zur Verfügung stellen, der automatisch aus unserem Pflegedoku gespeist wird. Klicken auf Bestellen, dann geht ein Fax zum Arzt. Das macht alles unser Partner. Der Arzt unterschreibt das, schickt es wieder zurück zu Made. Die schicken es zur Apotheke. Die Apotheke ist geschult, kriegt das und liefert das Ganze für ein kleines Entgelt. Das heißt, wir haben einen Online-Shop. Und da bist du dann von dem Interview zu der Herausforderung, zu einem Zielbild hin zu einer möglichen Lösung. Das pilotieren wir dann. Und nach dem Piloten wird dann bewertet, lohnt sich das? Also wir haben das in 6 Intensivwohngemeinschaften und einem ambulanten Tourenpflegestützpunkt pilotiert. Und dann geht's halt in die Bewertung. Trägt sich das wirtschaftlich? Hat es einen Mehrwert? Und dann ist die Frage, rollen wir das bundesweit aus oder nicht?
Wie lange dauert so ein Prozess dann?
Oh, gute Frage. Kommt stark drauf an. Also die Erstellung der Journeys mit den Interviews waren 3 Monate von den Interviews bis zum Zielbild. Die Auswahl eines Startups oder einer Lösung geht relativ schnell. Also weil es gibt nichts, was so schnell antwortet wie Startups, wenn man als relativ großes Pflegeunternehmen anruft und sagt, ich hätte Interesse. So ein Pilot lassen wir in der Regel über 3 Monate laufen. Kommt darauf an, ob es noch technische Vorgaben gibt, die wir erst erfüllen müssen und danach gehen wir in die Bewertung. Also ich würde sagen, von der Idee oder sagen, dass den Part aus der Customer Journey nehmen wir jetzt raus, da suchen wir eine Lösung, bis ist es dann final bewertet, so 5-6 Monate in etwa.
Ihr nutzt ja auch die Kommunikations-App Mio. Das ist ja eine private Social-Media-Plattform, um Bilder, Videos und weitere Inhalte aus der Pflege mit Angehörigen zu teilen, auch wenn die halt nicht vor Ort sind. Zum Beispiel halt, ja, wenn der Enkel in einem Auslandsjahr ist oder die Kinder vielleicht irgendwie auf einer Dienstreise sind oder so, ne? Das ist ja eigentlich ganz praktisch. Kleiner Hinweis meinerseits. Wir haben schon mal mit der Geschäftsführung von Mio persönlich gesprochen und haben auf pkm.care auch da ein sehr schönes Interview. Also wer mehr dazu wissen möchte, auch zu der Entwicklung und der Entstehungsgeschichte, kann da gern einmal reinlesen. Wie lange nutzt ihr die App schon und wie weit ist die inzwischen intern verbreitet bei euch?
Folgt genau diesem Prozess, den ich davor beschrieben habe. Wir hatten eine ganz konkrete Herausforderung in einer Senioren-WG in Herford, wo die Tochter einer unserer Klientinnen auf La Gomera wohnt und einmal im Jahr in Deutschland war und halt eben von ihrer Mutter nichts mitbekommen hat. Und das ist jetzt ein Extremfall, was auch sehr häufig ist, dass Angehörige am Sonntag zu Kaffee und Kuchen kommen, aber den Großteil des Pflegealltags nicht mitbekommen. Glaube ich, warum auch viele Pflegekräfte nicht dieses Verständnis bekommen von Angehörigen, was sie eigentlich den ganzen Tag machen. Oder auch Betreuungskräfte. Wenn Angehörige nur am Wochenende kommen, dann bekommen sie die Betreuungskraft unter der Woche halt auch nicht mit. Eine Herausforderung, daraufhin sind wir dann auf die Suche gegangen, was gibt es denn an Lösungen? Wie kann man denn Angehörige anders daran teilhaben lassen und sind darauf dann auf Mio gestoßen. Anders erst in einer WG, wo halt eben die besagte Tochter auf La Gomera wohnt, verprobt. Haben dazu auch die Videotelefonie, die Mio ja auch anbietet, genutzt, weil bislang war ihre einzige Möglichkeit, per Festnetz in der WG anzurufen und nachzufragen, wie geht's denn meiner Mutter? Und ich hoffe, es ist nie passiert, natürlich ist es nicht passiert, datenschutzunkonform per WhatsApp mein Foto rüberzuschicken. Aber das war die einzige Möglichkeit dahinter. Und so sind wir auf Mio gekommen, haben das da pilotiert und das Feedback war hervorragend. Das muss ja jeder Klient bei uns oder Angehörige müssen nochmals unterschreiben wegen des Datenschutzes. Und von 21 Bewohnern haben 19 unterschrieben. Das war wunderbar. Und was ja auch bei der App sehr gut gelöst ist, dass halt auch Angehörige unter sich den Zugang weiterreichen können. Das heißt, es ist auch so eine gewisse Dynamik. Und wir haben pro Post über eine Reaktion. Das klingt erstmal relativ wenig im Verhältnis zu dem, was man im öffentlichen Web macht, aber das heißt, es kommt auch alles an. Und das ist eine Statistik, die ich sehr, sehr schön fand. Und das waren dann, sind immer wieder so kleine Geschichten. Also wir nutzen es jetzt seit knapp einem Dreivierteljahr in der Firma und ich habe die App immer noch drauf. Hätte ich das Handy wahrscheinlich in der Hose, Freitag wird viel gepostet, dann hätte sie die ganze Zeit vibriert. Das gerne anschaue. Wir hatten gestern in einer WG, auch im Raum Herford, Malstunde. Und ein Foto gepostet an alle, wo halt eben unsere Bewohner sitzen und malen. Und da kam nur das Kommentar drunter, dass ich meine Mutter nochmal beim Malen sehe. Hätte ich ja niemals mit gerechnet.
So schön.
Klingt danach, zu Hause wurde damals ein bisschen wenig gemalt. Aber es war irgendwie schön, weil das sowas ist, was nicht mitbekommen. Die Bilder haben sie jetzt im Flur aufgehängt.
Total mit Namen.
Schön. Und das sind so die Sachen, die macht das ganz schön nahbar. Und dann zurück zu dieser Entscheidungskriterium, was wir machen und was nicht. Wir bekommen kein Geld für Mio. Also Mio bekommt Geld von uns, aber wir monetarisieren das nicht. Wir berechnen es auch den Angehörigen nicht. Wir sind aber der Überzeugung, dass das so gut ist und so viel einen Mehrwert dafür bringt. Sowohl für die Pflegekräfte, weil ihre Arbeit ganz anders gesehen und gewertschätzt wird, als auch für die Angehörigen. Dass wir das halt auf unsere Kappe sozusagen nehmen und das auch sehr gerne machen. Wir haben das für intensive WGs pilotiert und für ambulante WGs, also ambulante Seniorenresidenzen. Ersteres hat sich nicht gelohnt. Wir hatten ein paar Klienten, die auch selber noch gepostet haben, auch um ihre eigene Biografie zu schreiben. Die sind aber leider während des Piloten beide verstorben. Und dann ist der Anwendungsfall manchmal zu gering, weil die WGs deutlich kleiner sind von der Anzahl der Bewohner. Und man auch eine andere soziale Teilhabe hat. Deswegen im Intensiven haben wir es allen zur Wahl gestellt, also allen Pflegedienstleitungen, die daran Interesse haben. Im Ambulanten ist jede unserer Senioren-WGs mit Mio mittlerweile ausgestattet. Und jede WG, die wir neu eröffnen, wird auch mit Mio ausgestattet.
Und kann dann jeder Klient, jede Klientin damit auch umgehen oder braucht sie dann immer die Hilfe der Pflegekraft, die gerade vor Ort ist?
Klienten kann man überhaupt nicht. Das ist also die Generation in Senioren-WGs ist ja 70 plus in der Regel. Sehr, sehr schwer. Aber dafür sind unsere Betreuungskräfte geschult, weil das Spannendste passiert dann, wenn die Betreuungskräfte da sind. Also nicht Sonntagabend auf dem Zimmer mit dem Fernseher, sondern wenn die Malstunde ist, wenn das Osterbacken ist, wenn die Kegelbahn gerade da ist oder die Kapelle Musik spielt und all solche Sachen. Und das machen die Betreuungskräfte dann immer mit dem Tablet. Was ja auch wunderbar funktioniert, dass man auch einfach das Tablet mitnehmen kann und fotografiert und später postet. Also ein Zoobesuch zum Beispiel oder ein kleiner Spaziergang durch die Stadt. Und das wird dann später nach und nach gepostet. Also die Betreuungskräfte posten und kommentieren auch. Und so findet halt eine ganz andere Interaktion statt. Wir nutzen es auch dazu, Dokumente zu verteilen. Also Corona-Zeiten war es zum Beispiel noch die ganzen Hygienevorschriften. Die wurden auch über Mio verteilt an die Leute, dass man es auch zusätzlich da nochmal hat, weil eine E-Mail oder ein Brief manchmal dann auch untergeht.
Wie wird denn da der Datenschutz garantiert? Also du hast ja schon WhatsApp angesprochen, kennt ja auch jeder, können ja auch einige ältere Leute benutzen.
Ja.
Ja, wie ist da der Unterschied?
Ist relativ simpel. Also Mio als solches ist DSGVO-konform, auch entsprechend geprüft. Das, was in Mio hochgeladen wird, bleibt auf europäischen Servern mit dem entsprechenden Löschkonzept. Das ist alles absolut unkritisch. Es sehen ja auch nur diejenigen und die Angehörigen das, was sie sehen sollen. Also wenn ich jetzt ein Foto, das ist der Unterschied zu den meisten öffentlichen sozialen Medien, wenn ich ein Foto jetzt von meiner Mutter posten würde, würde auch nur ich das sehen, nicht die anderen Angehörigen dieser WG natürlich. Und sonst sind die üblichen Rechte, die man halt eben hat, die Mio da auch erfüllt, also mit Auskunftslöschrecht etc.
Okay.
Aber das haben wir geprüft. Und das ist manchmal, das ist auch eine Herausforderung. Man muss nämlich den Angehörigen ja immer noch eine Unterschrift abbringen für Einverständniserklärung. Und was wir da lustigerweise häufig gemerkt haben, ein Telekom-Server klingt gut, Amazon-Server 100% DSGVO-konform, in Deutschland gehostet, steht Amazon drauf. Ist böse.
Ja, kann ich mir verstehen.
Macht inhaltlich keinen Unterschied, aber dass das Marketing nach außen oder das Branding kommt dann auch wieder zurück darauf. Deswegen, wenn ich die Wahl habe, nicht über einen Telekom-Server. Das war dabei die größte Herausforderung, konnte man aber dann verargumentieren.
Wie ist das von den Pflegekräften? Also auch in dem Bereich ist es ja wieder so eine kleine To-Do, die extra dazu kommt. Machen die das gerne oder ist das manchmal so ein bisschen so in Wellen, dass manchmal mehr gemacht wird, manchmal weniger? Gab es vielleicht auch Kritik, dass sie gesagt haben, so boah, nee, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, das auch noch zu machen?
Ja, alles, wirklich alles. Du merkst, wenn du eine neue Lösung vorstellst, dann wird erstmal gibt es immer ein, zwei, die sagen, oh, muss ich das auch noch machen? Zwei, drei, die sehr motiviert sind und nochmal mehr, die einfach nur da sitzen und sagen, gut, das ist wie eine Schulung. Kommt stark drauf an. Es gibt immer ein paar, die sehr viel Lust drauf haben. Und wieder der Fokus bei Mio waren die Betreuungskräfte und die sind hochmotiviert damit. Also ausnahmslos. Ich weiß noch, ich habe das erste Mal in dem Betreuungskräfte-Meeting, wo alle bundesweit an einem Tisch sitzen, mal vorgestellt und das war grundsätzlich, wann fangt ihr bei mir an? Bitte ich hier zuerst? Also Betreuungskräfte waren ja wirklich sehr, sehr motiviert. Es gibt viele Versorgungen, wo die Pflegekräfte es nicht nutzen und dann ist es so und Mindestkriterium ist, hey, wenn am Samstag keine Betreuungskraft da ist, nimm doch als Pflegekraft das Tablet, mach ein Foto, sag am Montag der Betreuungskraft, willst du das mal posten. Reicht voll und ganz. Und ein Foto kann jeder machen.
Ja. Gab es da Konfliktpotenzial, wo zum Beispiel die Angehörigen gesagt haben, oh, ich würde so gern mal was mitkriegen, aber keiner in der WG oder in der Versorgung schickt mir was?
Bislang noch nicht gehört. Also ich glaube, wir im Positiven Spam genug als Firma mittlerweile, seitdem wir die App haben.
So allgemein auf alle eure Apps bezogen. Es gibt ja immer mal wieder Updates. Wie macht ihr das? Macht ihr dann regelmäßige Schulungen mit den Mitarbeitenden? Stimmt, ja. Oder ja, wie wird das bei euch gelöst?
Also wir haben das in der Firma ganz simpel aufgeteilt. Also in der Digitalisierung betreuen wir das von der Aufnahmeherausforderung bis zur Bewertung des Piloten. Das macht dann auch mein Team, auch die Schulung, die Betreuung. Und danach übergeben wir das an die Linienfunktion. Und die Linienfunktion ist dann diejenige, die das weiter schult und dann auch als Ansprechpartner ist. Für technische Themen ist natürlich immer auch die IT da. Und das finde ich, dieses soziale Konstrukt einer Pflege oder einer Pflegeeinrichtung finde ich immer ganz spannend, weil ehrlich gesagt, meistens reicht eine E-Mail mit, hier gibt es ein neues Feature. Irgendjemand versteht das als Autodidakt in der Pflege und schult meistens die anderen. Da kriegen wir sehr, sehr wenig. Man merkt, dass je kleiner die WG, also gerade eine Dreier-WG, wo nur eine Fachkraft Dienst hat, gibt es weniger Austausch. Mhm. Aber bei größeren WGs funktioniert das sehr gut alleine.
Krass, ich hätte gedacht, dass es genau andersrum ist. Ja. Also je weniger Mitarbeiter, desto einfacher und kürzer sind die Wege, dachte ich so. Aber
ja, man muss halt weniger schulen, aber man hat nicht diese Eigendynamik. Mhm. Wenn man jetzt eine Dreier-WG hat und 4, 5 Mitarbeitende, dann hat man vielleicht auch 4, 5, die nicht technisch affin sind.
Ja, gut.
Bei 20, 25 vor Ort wird irgendjemand schon fit genug sein. In der Regel. Ja.
Du hast ja vorhin noch das Thema Früherkennung mit KI angesprochen. Magst du uns nochmal dazu ein bisschen mehr Input geben? Was hat das für einen Einfluss?
Gerne, das ist das, wo wir am meisten Hoffnung aufdecken. Jeder kennt ja die permanente Überwachung mit dem Patientenmonitor aus dem klinischen Setting. Das bilden wir in der Außerklinik so nicht ab. Und das ist jetzt auch nur relevant für Intensivversorgung bei uns, also in der Seniorenpflege. Die Menschen sind fit, die müssen wir nicht permanent überwachen. Wir haben einen Weg gesucht, zusätzlich zu dem sehr geschulten Auge der Pflegekräfte, diese zu unterstützen und noch zu verbessern. Da war der erste Ansatz, es gibt auch eine Veröffentlichung zu, wie können wir denn eine Sepsis früh erkennen? Eine Sepsis ist, bevor es zum Schock kommt, selten durch einen extremen Ausschlag eines Vitalparameters sichtbar, sondern durch eine Kombination, die als solches meistens nicht auffällt. Und wir haben damals in 3 Wohngemeinschaften Menschen mit Smartwatches ausgestattet, unsere Patienten. Und dann retrospektiv, wenn es zu einem Vorfall kam, da konnten wir es noch nicht vorhersagen, weil es noch keinen Algorithmus dazu gab, dann rückblickend daraus, diese Kombination führt mit einem gewissen Prozentsatz, mit einer Wahrscheinlichkeit zu einer Sepsis. Und daraus ist ein Machine Learning Ansatz dahinter, der dann halt eben auf dieser Basis ein Risiko berechnet, von 0 bis 100%. 100% heißt nicht, derjenige hat auf jeden Fall eine Sepsis, aber es ist ein Risiko. So, und das ist eine Möglichkeit, weil das einer der Gründe ist, kann man auch bei uns im Qualitätsbericht nachlesen, der häufig zu kritischen Zwischenfällen führt. Also, was machen wir damit? Wir nutzen einmal die Vitalwerte, die in der Patientendoku sind, plus wir arbeiten da gerade das mit Samsung Watches auszustatten. Wir arbeiten noch jetzt mit einer anderen Uhr. Samsung ist aber eine, die wirklich sehr schön auch von der Haptik ist, deswegen wollen wir die gerne weiter nutzen. Die Vitalwerte dadurch noch alle 5 Minuten anzureichern, auf dieser Basis das zu machen. Das ist die Technologie, das Spannende passiert danach. Wir machen das nicht nur für eine Sepsis, sondern allgemein aus dem Klinischen kennt man das als Early Warning Score, wir nennen das Frühwarnsystem. Eine Skalierung von 1 bis 8 mit unkritisch, kritisch und sehr kritisch. Was passiert danach, wenn er ausschlägt mit einem Risiko auf eine Sepsis oder eine Allgemeinmeldung? Das ist ja das Spannende. So, und da haben wir halt eben eine Alarmierungskaskade entsprechend implementiert. Das heißt, bei der Pflegekraft vor Ort liegt das Tablet für die Patientendoku. Da kommt ein Pop-up, das einfach nur sagt, Name, Zimmer. Mhm. Die Pflegekraft wird das tun, was sie am besten kann. Sie geht hin und schaut sich den Patienten an und wird es dann wahrscheinlich vor Ort wissen. Das heißt ja auch nicht, dass was Akutes ist. Das System ist ja auch nicht immer richtig. Es soll ja nur darauf aufmerksam machen. Zugleich, abhängig von der Kritikalität, poppt es auch bei unserem medizinischen Fachteam auf. Mhm. Wenn es sehr kritisch ist, auch in der Nacht. Dafür ist halt die Rufbereitschaft dann da. Und damit ändern wir die Kommunikationsrichtung. Früher ist die Pflegekraft, hat diesen Zwischenfall oder Notfall gemerkt beim Patienten, häufig dann auch erst später. Daraufhin ist sie dann vor Ort aktiv geworden, hat dann, wenn sie die Zeit hatte, den FMB da angerufen, per Telefon meistens, wie das per Telefon gerade in der Rufbereitschaft, wenn derjenige nur in der Berufsbereitschaft von Kiel jetzt jemanden in München betreut, den er nicht kennt, kann auch nicht sagen, dann bleibt uns der Krankenwagen. Dadurch haben wir das gedreht. Der FMBler wird proaktiv informiert und kann sich damit auch proaktiv in der Pflege melden und als Hilfe anbieten. Und das kann er dann per Telemedizin. Da spielen dann die ganzen Lösungen wieder zusammen, weil das ist das, was ich Interventionsfähigkeit nenne. Dem Moment, wo es einen Zwischenfall gibt, kann der Atmungstherapeut aus Kiel in München viel besser unterstützen, wenn er es auch einfach sieht und Zugriff auf die Vitalwerte hat. Und damit haben wir halt eben einen ganz anderen Grad der Patientenbeobachtung. Das wird niemals die Beobachtung einer Pflegekraft wegnehmen. Also es gibt so viele lustige Lösungen mittlerweile, die Kontextinformationen geben. Eine Pflegekraft, die den Menschen seit Monaten oder Jahren kennt und sagt, der sieht heute nicht gut aus, ist eine Information, die kriege ich niemals mit dem Sensor raus.
Ja. Das ist ja auch gut, ne? Ja. Es soll ja auch, also wenn man sich jetzt auch das Thema Robotik vornimmt, ne? Und da ist ja auch immer die Sorge, werden die Roboter die Pflegekräfte irgendwann ersetzen? Da ist ja auch der Tenor, nein, es ist ein Hilfsmittel. Gerade auch beim Thema Fachkräftemangel, ne? Als Unterstützung. Und gerade auch diese menschliche Komponente ist ja super wichtig, auch bei ja zu Pflegenden einfach.
Aber der Roboter kann zum Beispiel 20 Mal die Frage, was gibt es heute zum Mittag? Kann der Roboter gut beantworten. Der okay. Roboter kann auch sagen, kann auch mal Bingo spielen.
Ja,
der Roboter auch. Kann auch über das Wetter erzählen oder Geschichten erzählen. Und er kann, was ich ganz faszinierend finde, mit älteren Menschen, die ein Hobby haben oder einem Beruf nachgegangen sind, fachsimpeln. Okay. Weil er unglaublich viel Wissen hat. Für solche sozialen Interaktionen sind Roboter gut. Damit Pflegekräfte, nicht, dass sie das nicht machen, richtig, aber sie geben manchmal ein bisschen mehr Zeit für die anderen Sachen, die ja auch notwendig sind. Da können Roboter unterstützen. Oder ganz simple Sachen, wir setzen es nicht ein, das ist in den USA aber Standard, Heberoboter für Wäschesäcke, je nachdem, wie groß sie sind. Auch das sind ja so Sachen, die simpel sind, aber manchmal schon was nützen, damit man mehr Zeit für anderes hat.
Ja, oder ich glaube, in welchem Land war das? Weiß ich gerade nicht, in welchem Land. Auf jeden Fall, ich glaube Japan. Doch.
Ich dachte auch gerade an Japan, wenn du es so anfängst, dann ist es immer Japan.
Genau. Da wurden auch Roboter entwickelt, ne, die beim Heben der PatientInnen auch helfen.
Ja.
Was natürlich auch mega sinnvoll ist. So viele Pflegekräfte mit Bandscheibenvorfällen, ne? Kaputten Rücken und so weiter.
Genau.
Ja.
Da sind wir wie beim Thema Refinanzierbarkeit, was immer eine Herausforderung ist. Wenn mir Betreuungskräfte fehlen als Pflegedienst und ich einen Roboter einstelle, die preislich in der Größenordnung liegen, was mich auch eine Pflegekraft kostet, das sprechen wir von enormen Beträgen. Und das ist ja nicht nur das Stück Hardware, es ist ja auch noch die Wartung, die Software und alles dazu. Dann wäre es ja wunderbar, wenn ich den Pflegeschlüssel verbessern könnte, weil ich eine Betreuungskraft nicht mehr Vollzeit brauche, sondern ein bisschen mehr Kapazität für die Pflege habe, weil der Roboter diese Lücke füllt. Das ist so aber rechtlich noch nicht möglich. Und es ist auch nicht refinanzierbar. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich meine, da fehlen dann noch die Grundlagen drumherum, rechtlich, wie man sowas attraktiver gestalten kann. Und das ist wirtschaftlich, ist das für keinen Pflegedienst abbildbar, jede Wohngemeinschaft in der Größenordnung, um stationären eher damit auszustatten. Weil da sprechen wir wirklich schnell mal von 5- bis 6-stelligen Beträgen pro Wohneinrichtung, die man dafür ausgibt. Und das ist dann natürlich eine Herausforderung. Das Thema Frühwarnsystem ist etwas, was wir selber bezahlen und auch gerne selber bezahlen. Das Thema Telemedizin, auch etwas, was wir selber bezahlen. Und das machen auch andere Pflegedienste. Die Refinanzierbarkeit ist häufig immer noch eine Hürde, gerade bei so großen Investitionen. Und wir als große Gruppe sind da gut aufgestellt. Ich denke bloß immer an die Kleinstunternehmen, wovon wir ja sehr viele haben. Die werden lange nicht in den Genuss dieser Technologie dann leider kommen.
Ja, richtig. Das ist so ein bisschen das Problem leider, ne?
Ja.
Also die Frage natürlich, ob dann auch gerade die kleinen Dienste irgendwann abgehängt werden, ne?
Sollte natürlich nicht passieren, möglichst, ne?
Das eine ist das Wirtschaftliche. Habe ich keine politisch korrekte Meinung zu, um das öffentlich zu sagen. Bei der Qualität wird es spannend. Wenn wir etwas wie ein Frühwarnsystem etablieren, was es so in dieser Branche nicht gibt, dann sollte diese Technologie auch für andere verfügbar sein. Wenn sie aus irgendwelchen rechtlichen oder finanziellen Hürden nicht da ist, hat man einen Unterschied der Versorgungsqualität zwischen großen und kleinen. Und das ist etwas, was rein von der Gesellschaft her nicht machbar sein sollte, meiner Meinung nach. Klar, es ist ein Wettbewerbsvorteil und wir sind in einem Wettbewerbsmarkt. aber der sollte nicht über die Qualität der Pflege ausgetragen werden.
Nee, definitiv nicht. Du hast ja noch das Thema Smartwatches angesprochen. Mich würde noch interessieren, wie ist da die Akzeptanz bei den PatientInnen? Gab es da auch so ein bisschen abwehrende Haltung am Anfang oder wie war da die Akzeptanz?
Ja, gab es. Kommt stark auf das Modell drauf an. Wir hatten zuerst eine Uhr, die eine relativ kleine Auflagefläche hatten, plus zwei noch Elektroden, hat schnell zu Druckstellen geführt. Gerade bei bettlägerigen Patienten führt das dazu, dass man schnell kein Handgelenk mehr hat, wo man so dran machen kann. Deswegen sind wir jetzt auch gewechselt, einfach auf eine möglichst große Fläche hat, um den Druck zu verteilen. Dann ist es für viele einfach ungewohnt. Ich weiß noch, meine erste Armbanduhr wollte ich partout nicht tragen als Kind damals. Habe sie auch kategorisch gleich verloren nach einer Woche.
Komischerweise.
Ja, das ist lange Geschichte mit den Eltern. Aber das ist dann bei vielen Patienten ähnlich, weil sie über Jahre halt keine Armbanduhr brauchten. Kommt auch immer sehr stark auf die Pflege drauf an, wie gut sie das dann halt eben die Pflegekräfte transportieren. Dann kommen so ganz faszinierende Sachen, dann wundert man sich, schaut mal in die Daten, da wird ja gar nichts gemessen. Uhr ist aber aufgeladen, Uhr bewegt sich, also bei der Bewegung, wenn man das sagt, ja, dann ist es halt am Fußgelenk. Dachte, das funktioniert da auch. Sowas hört man dann auch mal. Oder so weit, dass da irgendwie drei Finger noch drunter passen. Okay. Uhr ist ein bisschen schwieriger. Meiner Meinung nach ist die Lösung auch nicht, jeden Patienten mit einer Uhr auszustatten. Also es geht ja nicht darum, wir haben ja nicht neurotisch eine Datensucht, sondern wir wollen ja da, wo es eine gewisse Kritikalität gibt, wollen wir es verbessern. Das sind zum Beispiel Klienten, die frisch übergeleitet sind aus der Klinik kommen. Da haben wir eine höhere Kritikalität. Also statten wir sie doch für die ersten zwei Wochen damit aus. Oder wenn es zu einem Zwischenfall kam, unser medizinisches Team intervenieren konnte zusammen mit der Pflege. Lassen Sie uns doch mal besser überwachen für die nächsten zwei Wochen. Sicher, sicher, dafür sind die da. Ich glaube, der Gedanke ist nicht, das auf Dauer zu machen. Und es sind so zwei Kleinigkeiten bei Uhren, die wir gelernt haben, die ganz wichtig waren. Das eine war die Akkulaufzeit. Es müssen 25 Stunden sein, 26. Weil, wenn ich Pflegekräften sage, zusätzlich zu eurem ganzen Rhythmus, den ihr habt, müsst ihr noch dreimal am Tag diese Uhr für 20 Minuten laden. Und das bei 6, 8, 10 Zimmern. Das funktioniert nicht. Also, wenn die große Pflege ist, dann könnt ihr es eine Stunde laden. Das heißt, sie muss über einen Tag halten, eine Stunde voll laden. Und auf dem Display darf man nicht die Vitalwerte sehen.
Ja, klar. Datenschutz.
Ja, nee, und Angehörige. Das würde
mich nervös machen.
Angehörige, ja.
Genau, das ist es. Wenn die Angehörigen kommen und schauen die ganze Zeit drauf, gerade bei frisch übergeleiteten Patienten, jetzt ist der Puls von 60 auf 59. Wenn sich die erste Zahl ändert, wird es immer auch schlimmer als die hintere. Oh mein Gott, schauen Sie mal bitte. Deswegen das Einzige, was man sehen darf, Datum, Uhrzeit, vielleicht noch das Wetter, aber da ist auch offen.
Okay. Ja, spannend.
Ja. Das war ein sehr intensiver Dive heute. Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Ich habe nur noch eine Abschlussfrage. Wir haben im Laufe dieser Staffel, wollen wir so ein bisschen auf das Jahr 2030 in der Pflege so ein bisschen vorausschauen. Was ist denn aus deiner Sicht so das Realistischste? In welchen Bereichen könnte sich die Pflege im Jahr bis zum Jahr 2030 am ehesten digitalisieren oder am besten digitalisieren? Was sind so die ersten Bereiche, wo wir die größten Fortschritte machen werden?
Also ich glaube, das ganze Thema Dokumentation und auch Vitalwerterfassung, also ich nenne das immer Primärerfassung, was direkt am Klienten passiert, da werden wir in den nächsten Jahren enorme Fortschritte machen. Das sind Sensoren, das sind aber auch Kamerasensoren, die darüber Sachen aufnehmen etc. Das heißt, dass vieles von dieser aktiven Dokumentationsarbeit wegfällt, glaube ich. Da werden wir effizienter, also wir als Branche. Ich glaube, dass die Betreuung der Patienten deutlich automatisierter wird. Also da sind wir, Robotik ist nur eins davon, Roboter ist ja nichts weiter als ein Interface. Und ich glaube, wir sind gerade bei dem Thema fachärztliche und fachmedizinische Betreuung deutlich besser. Und das ist genau dieses Konstrukt, was ich hatte mit Früherkennung und dann auch den Zugriff auf den, weil ich glaube, wir werden, persönliche Meinung, mehr Möglichkeit haben, die Leute außerklinisch noch besser zu versorgen und deswegen auch deutlich weniger Krankenhausstunden generieren. Und da wird die Digitalisierung sehr viel helfen, basierend immer auf Fachkräften, die wir hier haben. Es gibt eine Sache, von der ich träumen würde in Deutschland, da spielt der Datenschutz nicht mit. es war in den, jetzt muss ich lügen, 2012, 2013, so in der Größenordnung auf der CeBIT, hatte IBM ausgestellt. Damals hatte ich noch für IBM gearbeitet und da gab es Watson. Ob ihr den kennt.
Doch, ja, ich kenne ihn. Ich war auch da. Ja.
Watson wurde damals sehr häufig gefragt. Also Watson ist eine künstliche Intelligenz, genau. Die große künstliche Intelligenz. Ja. Der Server würde in den Raum hier passen, was man sieht. Der braucht nicht viel Platz. Hatte einmal ein Abbild etlicher Bibliotheken drin und des Internets, des Öffentlichen. Und dann konnte man Watson Fragen stellen. Was am meisten gestellt wurde, war, wer hat John F. Kennedy getötet?
Okay.
Ja, das waren viele Amerikaner, das hat sie interessiert. Okay. Und Watson hat natürlich eine Antwort. Sowas wie berechtigte Zweifel als Konzept kennt er ja nicht. Aber es gab eine Antwort mit einer Prozentzahl. Und dann war es natürlich Lee Harvey Oswald. Es war am wahrscheinlichsten, weil er ihn oft gefunden hat. Das ist jetzt eine Spielerei gewesen. Aber im medizinischen Kontext, was ich einen Anwendungsfall, den ich sehr spannend fand, wenn ich einer künstlichen Intelligenz meine Patientenakte gebe, die Erstaufnahme, Amnese, macht immer noch der Arzt vor Ort. Und das bringe ich ins System. Darauf gibt mir das System aus, zu welche Wahrscheinlichkeit für welche Diagnose es ist. Das ist super spannend. Und nehmen wir mal das Beispiel Corona. Wenn ich hingehe, sage ich habe Fieber und ich habe Husten, dann hätten 2020, 2021 die meisten gesagt, du hast Corona. Statistisch, glaube ich, war es nicht so wahrscheinlich, wie häufig Ärzte genau das gesagt haben. Da könnte so ein System etwas dann wieder relativieren oder objektivieren. Und was sehr, sehr spannend ist, es könnte natürlich auch Sachen rausfinden, woran ein Arzt nicht denkt. West-Nil-Fieber, etwas, was wir hier haben, wenn ein Arzt nicht geschult ist, ähnliche Symptome, könnte das mit aufkommen, sagt dann das System. Vielleicht zu 14% könnte es das sein. Es könnte eine enorme Entscheidungshilfe sein. Das ist jetzt ein Beispiel, was ich gut kenne, gibt es aber noch andere. Ich glaube, auch sowas wird mehr und mehr reinnehmen. Wir werden niemals die Entscheidung und die Pflege von den Menschen wegnehmen. Es werden immer Ärzte und fachmedizinisches Personal sein. Aber wir werden sie unterstützen können, glaube ich, viel, viel mehr. Um einmal Druck wegzunehmen und die Qualität der Entscheidung dann auch entsprechend umzusetzen. Ich glaube, da werden wir 2030, werden wir da um einiges weiter sein.
Ich bin gespannt. Ja. Ja, Jan, vielen Dank für dieses interessante Interview. Ich glaube, wir haben auch noch viel dazugelernt. Jedenfalls vor allem in die Tiefe gehend. Und ich hoffe, ihr auch. Falls ihr irgendwelche Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne über unsere Social-Media-Kanäle. Abonniert gerne den Podcast, wenn euch das Interview gefallen hat und ihr noch weitere Folgen hören wollt. Und per Mail sind wir auch erreichbar über podcast@pkm.care. Ja, und dann freut euch auf die nächste Folge, würde ich sagen.
Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Ciao.